Die Überschrift unserer heutigen Predigt heißt: Gott ist immer da. Gott ist immer da. Ich habe einen Pressebericht von stern.de gelesen, der im Juli 2011 veröffentlicht wurde, und in dieser Überschrift hieß es: 5 Jahre unschuldig im Gefängnis. 5 Jahre unschuldig im Gefängnis. Ein 52-jähriger deutscher Biologielehrer ist vom Vorwurf der Vergewaltigung einer Lehrerkollegin freigesprochen worden, heißt es in diesem Bericht. Und dann heißt es: Das mutmaßliche Opfer habe gelogen, befand das Kasseler Landesgericht am Dienstag neu im aufgerollten Prozess. Die Frau habe an sich kaum glaubhaftes Geschehen geschildert. Es ist davon auszugehen, dass die Zeugin gelogen und die Geschichte von vorn bis hinten erfunden hat. Sie sei in der Lage, die aberwitzigsten Geschichten zu erfinden, so ein Richter. So habe die Frau nach der vermeintlichen Tat zum Beispiel eine Tochter erfunden oder behauptet, ihren angeblichen im Koma liegenden Freund zu betreuen, um eine Versetzung zu erreichen. Sie setzte Lügen gezielt ein, um berufliche Vorteile zu erzielen. Und ein mögliches Motiv für den Vergewaltigungsvorwurf des Biologielehrers könnte gewesen sein, dass die Frau ebenfalls Biologielehrerin an die Stelle ihres Kollegen kommen wollte. Zudem gab es viele Ungereimtheiten in den Aussagen der Frau. Und im neuen Prozess hatte sie die Aussage verweigert. Also einem deutschen Biologielehrer wurde der Vorwurf gemacht, eine Lehrerkollegin vergewaltigt zu haben oder sexuell missbraucht zu haben. Niemand konnte es beweisen. Und es heißt dann, der 42-jährige Biologielehrer wurde mit außergewöhnlicher Härte verurteilt, weil er zudem auch scheinbar einen harten Charakter und auch Alkoholiker war, harten Charakter hatte und Alkoholiker war, und musste als Unschuldiger die Strafe in vollem Umfang absitzen. Er saß 5 Jahre im Gefängnis. Dabei wurde sein Ruf vollständig ruiniert, kann man sich vorstellen. In einer Schule, bei Kindern, bei den Eltern, im ganzen Ort, wo er wohnte, im ganzen Umfeld, das hat Kreise gezogen. Sein Ruf wurde vollständig ruiniert, dazu seine Psyche und seine Gesundheit. Und nach seiner Strafe, also als er die 5 Jahre abgesessen hatte, gab es trotz vieler Bemühungen keinen Weg mehr ins Lehramt zurück. Und letztes Jahr, 2012, starb er mit 52 Jahren an Herzversagen. Ja, auch so etwas kommt in Deutschland vor und scheinbar nicht mal allzu selten, dass unschuldige Menschen infolge von Lügen anderer verurteilt werden und mehrjährige Gefängnisstrafen absitzen müssen, weil kein klares Alibi vorhanden ist. Fragen euch heute Morgen: Wart ihr auch schon mal im Gefängnis? Natürlich kommt es darauf an, warum man im Gefängnis ist. Als Strafgefangener, ob man als Strafgefangener seine Strafe absitzen muss oder ob man nur kurzweilig als Besucher mal dort ist oder mal reinschaut. Wenn jemand Schuld auf sich geladen hat und tatsächlich eine Strafe begangen hat, dann weiß er normalerweise auch, warum er jetzt im Gefängnis sitzt und warum er hier seine Strafe absitzen muss. Doch für diejenigen, welche unschuldig im Gefängnis sind und verurteilt wurden, ist das enorm hart und auch eine enorm ungerechte Sache, jahrelang so eine Ungerechtigkeit ertragen zu müssen. Und in unserem Text heute wollen wir auch einen Besuch machen. Wir wollen heute ins Gefängnis gehen, wir wollen einen Besuch im Gefängnis machen. Und wir kommen heute in einem ägyptischen Gefängnis zu einem Mann, der hatte nichts Verkehrtes getan. Er hatte sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Wir besuchen einen Mann, der von seinen Brüdern meuchlings in die Zisterne geworfen wurde und anschließend für 20 Silberlinge an eine Karawane und später als Sklave in Ägypten verkauft wurde. Wir besuchen heute einen Mann im Gefängnis, der als Sklave eine hohe Stellung bei einem hohen ägyptischen Beamten hatte, namens Potiphar. Und wir kommen zu einem Mann, der sich nicht zum Seitensprung mit der Frau seines Herrn Potiphars verführen ließ. Obwohl ihm die Frau Potiphars Tag für Tag zuredete, mit ihm zu schlafen, ließ er sich nicht dazu überreden. Nun, ihr wisst, von welchem Mann ich spreche, den wir hier im Gefängnis besuchen. Es ist Josef. Ist es nicht erstaunlich? Da bleibt ein Sklave, da bleibt Josef seinem Herrn treu, dem Potiphar, und lässt sich nicht auf die Begierden, auf die Triebe, auf die Verführung von dessen Frau ein. Er bleibt seinem Herrn treu. Doch gerade weil er seinem Herrn gegenüber so treu war, wurde er sogar anschließend ins Gefängnis geworfen. Und zwar von seinem Herrn. Das ist interessant. Als die Frau des Potiphar an Josefs Kleid zerrte an einem Tag und es das Kleid herunterriss in seinem Leib und ihn anflehte, mit ihm endlich zu schlafen, da ließ Josef sein Kleid in deren Händen und flüchtete aus dem Haus. Ja, er hat das gemacht, was auch wir in Gottes Wort lesen, was auch wir tun sollen. Fliehe die jugendlichen Lüste, 2. Timotheus 2, Vers 22. Doch jetzt drehte die Frau des Potiphar den Spieß um. Jetzt war Josef der Böse, weil Josef geflohen war und nicht mit ihr schlafen wollte. Und sie erfand sofort eine Lüge. Da haben sich sicherlich einige gefragt im Haus, warum rennt der Josef hier ohne Kleid rum? Springt da einfach so in der Gegend rum, den kennen wir ganz anders. Und die Frau Potiphars machte eine Lüge. Auch als ihr Mann Potiphar selbst nach Hause kam, erzählte sie ihm die gleiche Lüge und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Kleid neben mir liegen und entfloh. Als nun sein Herr die Rede seines Weibes hörte, lesen wir in 1. Mose 39, Vers 19, das hat Alexander vorhin gelesen. Als nun sein Herr die Rede seines Weibes hörte, dass sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Er hatte seiner Frau geglaubt. Und Josefs Herr nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs lagen. So war er da selbst im Gefängnis. Wie schwierig ist es doch für jemanden, der durch Lüge beschuldigt wird und das Gegenteil nicht direkt beweisen kann. Zudem war Josef Sklave. Er hatte nicht viel zu sagen. Auch wenn er bei Potiphar bisher hohes Ansehen genoss, so hatte das Wort der Frau Potiphars immer noch ein höheres Gewicht. Vielleicht musste Potiphar auch so handeln, damit seine Frau nicht in Verruf kommt. Wenn es wirklich so gewesen wäre oder wenn wirklich Potiphar seiner Frau vollen Glauben geschenkt hätte, dann hätte er wahrscheinlich den Josef sofort töten lassen. Aber somit hat er vielleicht auch seiner Frau nicht ganz getraut, aber das nur nicht so an die Öffentlichkeit gebracht. Jedenfalls, Josef wurde beseitigt, er wurde ins Gefängnis geworfen für seine scheinbare Misshandlung der Frau Potiphars. Und da möchte ich auf den ersten Punkt zu sprechen kommen. Josef ist jetzt im Gefängnis und mein erster Punkt heißt: Gott ist immer da. Gott ist immer da. Bedenken wir mal, wenn ein natürlicher Mensch, der nicht mit Gott versöhnt ist, schwere Dinge durchmachen muss, so muss er mit diesen Dingen irgendwie alleine fertig werden. Zum Beispiel dieser Biologielehrer, der ist fast wahnsinnig geworden im Gefängnis. Der musste mit dieser Ungerechtigkeit alleine fertig werden. Vielleicht durch Hilfe von irgendwelchen nahestehenden Menschen, vielleicht von der Familie oder durch seine Tochter oder durch Hilfe irgendwelcher Seelsorgegruppen oder von Psychologen. Er war unschuldig im Gefängnis und musste Therapien mitmachen, wo Sexualverbrecher drin waren. Muss man sich mal vorstellen. Da kann man schon an seine Grenzen kommen. Aber überlegen wir mal auf der anderen Seite, was wir als Kinder Gottes dagegen für einen großen Vorteil haben. Wir haben den lebendigen Gott an unserer Seite. Wir haben einen Vater im Himmel, dem wir alles sagen können, und wir haben durch unseren Herrn Jesus den Heiligen Geist bekommen. Und was ist der Heilige Geist? Wir können unseren Vater im Himmel nur täglich darüber preisen. Er ist unser Beistand, er ist immer da. Er ist unser Tröster. Er tröstet dich in der Not. Er ist der Geist der Weisheit. Er ist der Geist des Verstandes und des Rates und der Stärke. Er ist der Geist auch des Gebetes. Er möchte uns zu bewegen, alles ins Gebet zu legen. Es ist der Geist des Gebetes und der Anbetung. Und es ist der Geist der Liebe und noch vieles mehr. Wir haben also eine ganz besondere Ausrüstung von Gott bekommen, die der natürliche Mensch nicht kennt. Das heißt nicht, auf der anderen Seite, dass wir sagen, ja, das macht uns gar nichts aus, wenn wir mal ungerecht ins Gefängnis geworfen werden oder Ungerechtigkeiten ertragen müssen. Das nicht. Das heißt nicht, dass wir es leicht haben, durch schwierige Situationen zu gehen. Nein, das nicht. Aber es ist ein unbegreiflicher Trost, wenn man weiß, Gott ist immer da. Mich kann nichts, aber auch gar nichts von ihm trennen. Ich gehöre immer zu ihm, wenn ich sein Kind bin. Und alles, aber auch alles, was mir hier auf Erden widerfährt, entgeht meinem Herrn und Heiland, meinem himmlischen Vater, nicht. Er sieht alles. Er weiß alles. Er kennt jede Sachlage. Zudem dürfen wir alles in unseren himmlischen Vater abgeben. Das ist befreiend. Andere können das nur beim Psychologen oder sonst wo tun. Wir können zu unserem himmlischen Vater kommen, durch den Heiligen Geist, im Namen Jesu. Zudem sollen wir es mehr und mehr lernen. Auch wenn wir ungerecht behandelt werden, letztendlich so zu handeln, wie es uns der Herr Jesus lehrt. Petrus sagt uns in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 21 bis 23, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Fußstapfen, das heißt eintreten. Im Winter sieht man das so schön, wenn Fußstapfen sind. Tritt in diese Stapfen ein, die der Herr schon vorausgegangen ist. Und dann sagt Petrus, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden worden. Er schalt nicht, als er gescholten ward, und er drohte nicht, da er litt, sondern übergab es dem, der gerecht richtet, dem himmlischen Vater. Der Herr Jesus hat alles Unrecht dem übergeben, der gerecht richtet. Und der Richter wird kommen. Und das ist letztendlich der Herr Jesus selbst. Denn der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Liebe Freunde und Geschwister, an solchen Stellen sehen wir ganz deutlich, das Rächen und Richten ist nicht unsere Sache, sondern es ist die Sache unseres Herrn und Heilandes. Unser Herr Jesus hat nicht einmal gedroht, müssen wir uns mal vorstellen, als ihm die Hände auf dem Kreuz ausgebreitet worden sind und er wurde festgepackt von den Kriegsknechten und es wurden ihm die Nägel eingetrieben. Er hat nicht gedroht, wehe euch, ihr Bösen. Wenn eines Tages das Gericht kommen wird, dann seid ihr dran. Jetzt könnt ihr mich zwar misshandeln, aber eines Tages werdet ihr bitter dafür bezahlen. Nein, der Herr Jesus hat nicht geschimpft, er hat nicht gedroht. Er hat für seine Schächer gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung, was sie da tun. Und wenn uns manches Mal Böses widerfährt, dann sieht man auch, es sind eigentlich nicht die Menschen, sondern es ist der Böse, der dahinter steht. Der Böse, der die Menschen dazu gebraucht. Und wie viel mehr sollten auch wir für diejenigen beten, von denen wir zu Unrecht behandelt werden. Das ist nicht leicht, aber Gott befähigt uns dazu. Und wir müssen wissen, dass auch das Leiden Jesu einen Sinn hatte. Und wenn wir den Sinn immer dahinter sehen, dann fällt es uns sicherlich viel leichter. Das Leiden Jesu am Kreuz, es hatte einen ewigen Sinn. Und auch das wir durchmachen, das hat bei Gott einen Sinn. Es ist nichts umsonst. So auch bei Josef. Was er alles durchmachen musste, das konnte er sicherlich nicht alles verstehen. Nicht gesagt, ja, freue mich, dass ich hier im Gefängnis bin, Gott ist schon da. Nein. Aber Gott hatte auch mit dieser Sache ganz klare Absichten. Gott hatte einen Sinn, auch mit dem, dass Josef ins Gefängnis geworfen wurde. Und es musste letztendlich Josef zum Besten dienen. Hättest du mal Josef im Gefängnis besucht und gesagt, ja Josef, schade, dass du im Gefängnis bist, aber weißt du, du bist ja Kind Gottes, ist ja nicht so schlimm für dich. Weil es steht in Römer 8, Vers 28 geschrieben, kann ich dir vorlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. So Josef, jetzt bist du sehr getröstet und jetzt kannst du hier gut aushalten. Da hätte Josef wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, kannst du die Stelle zwar vorlesen, aber ich weiß nicht, warum ich im Gefängnis sein soll. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht erkennen, dass mir das zum Besten dienen soll. Später aber, einige Jahre später, da konnte er es alles ganz klar und deutlich erkennen, warum Gott dieses und jenes zugelassen hatte. Er konnte es 100%, ja, 500%ig sagen, warum Gott ihn ins Gefängnis werfen ließ. Denn Gott hat es zum Besten gebraucht, um Josef über alle Maßen zu erhöhen. Wie hätte der lebendige Gott überhaupt diesen Josef verlassen können? Da Josef doch ein Sohn des Vaters war, der den Segen von Abraham und Isaak getragen hatte. Josef war doch ein Sohn von Jakob. Und Josef war der erste Sohn der eigentlichen Frau Jakobs, nämlich der Rahel. Wir wissen die Geschichte, als Jakob bei Laban war und eigentlich Rahel wollte, aber dann zuerst die älteste Tochter bekam, die Lea. Eigentlich war Josef auch derjenige, welcher jetzt der weitere Segensträger sein sollte. Wie Gott schon zu Abraham sagte, so will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Dieses Bündnis, das war noch da. Das sollte jetzt aller Wahrscheinlichkeit auf Josef übertragen werden. Aber Josef war jetzt nicht mehr bei Jakob und Jakob hat gemeint, Josef wäre von einem wilden Tier zerrissen worden und deswegen hat sich Jakob ganz eng an den jüngsten Sohn, an Benjamin, geklammert, dass der im Jahr nicht abkommt. Da kommen wir dann später noch drauf, in den nächsten Predigten. Erster Punkt, Gott ist immer da. Der zweite Punkt heißt, Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel. Sieht es für uns immer so aus, als ob Gott mit seinen Verheißungen und mit seinen Plänen zum Ziel kommen würde? Oh, manchmal sieht es gar nicht so aus. Und so sehen wir das auch hier bei Josef. Wir denken, was soll Gott jetzt mit diesem Mann im Gefängnis anfangen? Das sind doch verschwendete Jahre. Was soll der Mann jetzt hier im Gefängnis tun? Oder vielleicht sieht es für manchen von uns so aus, als ob Gott auch mit seinem Volk und Erbe Israel nicht ans Ziel kommen würde. Sieh doch mal in den Nahen Osten, wie sich da alles so entwickelt. Wo doch heute die Verheißung auf diesem Heilskörper ruht. Durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Natürlich ist uns als Gemeinde auch diese Verheißung momentan zuteil geworden. Aber sie wird weiter gehen mit Israel. Und da ist man schon sehr schockiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt in den Nachrichten, dass in Düsseldorf eine Kundgebung bzw. Protestaktion war von türkischen Mitbürgern, welche sich für ihren türkischen Präsidenten Erdogan aussprachen. Jedoch Erdogan ist nicht unser Problem. Für Erdogan kann man sich ja letztendlich positiv äußern oder negativ, das mag uns einerlei sein, da kann man sich einsetzen, jeder wie er will. Aber wisst ihr, was das Schockierende bei dieser Kundgebung war? Das war etwas ganz anderes. Denn zu Beginn dieser Kundgebung wurde über mehrere Minuten die türkische Fahne mächtig geschwenkt und es wurde minutenweise und wiederholend ein ständiger direkter Fluch über Israel ausgesprochen. Dass Israel verflucht sein soll, das ist schockierend. Ich konnte es fast nicht fassen, wo ich das in den Nachrichten gesehen habe. Schockierend ist es, dass so etwas heute in Deutschland einfach zugelassen und ignoriert wird. Wird einfach weggeschaut. Und an dieser Stelle sieht man, wie sehr Israel bei Erdogan und bei türkischen Gruppen verhasst ist. Aber bei weitem nicht nur bei den Türken. Aber inzwischen ist Israel auch bei den Türken so verhasst, dass man auf Kundgebungen minutenweise einen Fluch über Israel ausspricht. Und auch da kann man sagen, diese Menschen, sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun, wenn sie Israel verfluchen. Denn was tun sie denn damit? Würden sie nur die Bibel kennen. Sie laden damit einen Fluch auf sich selbst. Denn Gottes Wort, Gott macht sein Wort auch darin wahr, indem er in Bezug auf Israel sagt, ich will verfluchen, die dich fluchen. Und wer Israel verflucht, der wird selber verflucht werden. Gott wird Gerechtigkeit üben. Und wenn der Herr Jesus in all seiner Herrlichkeit und Macht kommen wird und leibhaftig auf Erden sein wird und regieren wird, dann wird er alle Völker ins Tal Josaphat hinabführen und sie voneinander scheiden, wie die Schafe von den Böcken. Und dann wird er zu denen sagen, welche sich wider Israel aufgelehnt und empört haben, gehet hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Matthäus 25, Vers 41 und 42 heißt es, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Nackt und ihr habt mich nicht begleitet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Vers 45, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es nicht getan habt, einem dieser Geringsten, und da meint der Herr, die Geringsten aus Israel, habt ihr es mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben, das heißt ins tausendjährige Königreich. Gott ist immer da und Gott sieht alles. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Und er wird mit Gerechtigkeit richten. Wie beschämt müssen dann all die Übeltäter vor ihm weichen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Nun kommen wir wieder zu Josef. Kommt Gott auch mit Josef ans Ziel? Ja, Gott, der ewige Herr, gepriesen sei sein Name. Wir wollen Gott loben. Er kommt auch mit Josef ans Ziel. Wenn es zunächst auch gar nicht danach aussieht und wenn Josef auch zunächst viele Ungerechtigkeiten ertragen und erleiden muss. Unschuldig im Gefängnis zu sein, das war eine bittere Angelegenheit. Und wir können uns vorstellen, dass Gott sich auch nicht gefreut hat, dass Josef im Gefängnis sein musste, weil Gott ist voller Mitleid und Erbarmen. Gott hat auch keine Freude, wenn es uns in irgendwelcher Weise schlechter geht. Aber vielleicht müssen uns auch all die Dinge zum Besten dienen, die wir erfahren. Im Psalm 105, Vers 18 finden wir Aussage, von denen wir sonst nichts wüssten, wenn wir mal Psalm 105 aufschlagen. Da begegnet uns Josef im Gefängnis unter anderem. Da wird uns vieles von der Geschichte Israels aufgezeigt. Und hier wird auch kurz von Josef gesprochen. Psalm 105. In Vers 17 heißt es hier, er sandte einen Mann, also Gott, vor ihnen her und Josef ward zum Sklaven verkauft. Und dann heißt es in Vers 18, sie zwangen seinen Fuß in einen Stock und seine Seele geriet in Fesseln. Elberfelder übersetzt an dieser Stelle in Vers 18, nicht seine Seele geriet in Fesseln, sondern Eisen kam an seinen Hals. Wahrscheinlich ist es hier trefflicher, dass es tatsächlich eine äußere Sache war. Eisen kam an seinen Hals. Wir sehen an solch einer Aussage, dass man mit Josef nicht zimperlich umging im Gefängnis. Es war keine so noble Justizvollzugsanstalt, wie wir das heute so in unserem Land haben, wo man allen Komfort hat. Mit Josef wurde nicht so zimperlich umgegangen. Er war nicht nur hinter Gittern oder im Kerker, sondern zusätzlich vielleicht sogar etliche Tage in einen Stock, also in solch ein Foltergerät eingespannt und Eisen um seinen Hals angekettet wie ein wildes Tier. Und recht kann man auch von Josef wie von dem Herrn Jesus sagen, er wurde unter die Übeltäter gerechnet. Ähnlich wie bei der Kreuzigung unseres Herrn Jesus kamen auch zu Josef zwei Verbrecher im Gefängnis hinzu. Der Mundschenk und der Bäcker. Beide waren schuldige Männer, doch der Mundschenk wurde durch Josefs Auslegung freigesprochen und der Bäcker musste sterben. Bei der Kreuzigung Jesu kam ein Übeltäter zur Linken und einer zur Rechten. Der eine war mit im Paradies und der andere ging ins ewige Verderben. Welch große Parallelen. Aber Josef allein konnte im Gefängnis sagen, wie es auch der Herr Jesus in all seiner Beschuldigung sagen konnte, ich habe gar nichts getan, wofür man mich einzusperren brauchte. Der Herr Jesus sagte mal zu seinen Zeitgenossen, könnte mir eine Sünde zeihen? Sie konnten es nicht. Man konnte ihm keine Schuld nachweisen. Josef sagt hier in 1. Mose 40, Vers 15, ich habe gar nichts getan, wofür man mich einsperren brauchte. Warum ließ es Gott zu, fragen wir uns, dass Josef ins Gefängnis geworfen und so behandelt wurde? Vielleicht fragst du dich auch in manchen Punkten deines Lebens, warum muss ich durch dies und jene Probleme hindurch? Warum muss ich das auch noch durchmachen? Oder warum werden mir manche Lasten auferlegt, welche andere nicht zu tragen haben? Ich denke da auch an einen Glaubensbruder, der ein behindertes Kind hat und muss dieses Kind über Jahre schon mit durchtragen. Während seinem Dienst her muss er sich immer noch nebenher um dieses Kind sorgen, der inzwischen auch schon ein Jugendlicher ist. Das ist eine Last, ein Erschwernis, manchmal wie ein Klotz am Bein. Ist es etwa, wenn wir schwere Dinge zu tragen haben, weil uns oder weil mich der himmlische Vater weniger liebt als andere? Das hätte Josef auch sagen können. Wahrscheinlich liebt mich der Vater viel weniger als meine 11 Brüder, die ich zu Hause habe. Ich bin halt mal der Leidtragende. Ich bin halt der Unglücksbursche. Vielleicht bin ich auch das schwarze Schaf in der Familie. Vielleicht mag mich der himmlische Vater gar nicht. Oder wohl bin ich ein besonderer Pilz des Unglückes. Die Frage ist, warum lässt Gott manche Dinge in unserem Leben zu, die uns vielleicht gar nicht gefallen und die wir am liebsten von uns wegtun würden, einfach abschütteln, wenn wir es könnten. Wir müssen immer bedenken, wenn wir an solche Fragen kommen, dass Gott etwas Besonderes mit uns tun will, in jeglicher Situation, dass Gott uns formen will. Wir sind der Ton und er ist der Töpfer, dass er uns formen und verändern will. Und Gott ließ auch die Gefangenschaft Josefs zu. Warum? Um Josef zu verändern, um Josefs Charakter zu formen, um ihn für die richtigen Aufgaben vorzubereiten, welche noch vor ihm lagen. Gott wusste es ja, wo er den Josef haben wollte. Und das Gefängnis war letztendlich eine Schule für Josef. Eine Schule, in der Josef lernte, Gott ist dennoch da, er geht auch durch alle tiefen Lebenslagen mit mir hindurch. Und er musste es lernen. Gott liebt mich, auch wenn alles verloren erscheint. Josef musste lernen, auf Gott zu vertrauen und auf Gottes Zeit zu warten. Zu warten, bis Gottes Zeit gekommen war, das zu erfüllen, was er dem Josef bereits im Traum aufgezeigt hatte. Josef musste lernen, dass ein Aufschub Gottes keine Absage Gottes ist. Ein Aufschub Gottes ist keine Absage Gottes. Und gerade in tiefen Lebenslagen kann Gott einen Menschen verändern. In tiefen Lebenslagen kann einen Gott zurüsten. Kann Gott einen Menschen geistlich stärken und auch für weitere Aufgaben vorbereiten. Auf einer christlichen Postkarte las ich mal einen Vers von Johannes Hansen und der schreibt auf dieser Postkarte: Wer in der Tiefe war, ganz unten, entsetzt, verzweifelt, verloren, am Ende und wieder leben darf, der kann nicht schweigen, muss reden, muss singen, danken, beten, erzählen und loben. Wer in der Tiefe war, ganz unten, der macht Erfahrungen mit Gott. Und was kann er nachher alles sagen, wenn er wieder emporgehoben wurde? Ja, und Josef war ganz tief unten. Doch Gott hatte noch etwas mit ihm vor. Josef hatte im Gefängnis Zeit, vielleicht mehr Zeit, als wenn er Potiphar gedient hätte, Zeit, um nachzudenken, Zeit, um zu beten, Zeit, um über das nachzudenken, was Gott ihm in seinen Träumen gezeigt hatte. Warren W. Wirspe sagt in seinem Kommentar: Schon mancher Diener Gottes hat es bereut, Gottes Plan vorauszueilen und zu versuchen, zu früh zum Thron zu gelangen. Oh, das ist wahr. Es muss eine entsprechende Vorbereitung stattfinden. Es muss eine Durchlaufzeit da sein. Schon mancher Diener Gottes hat es bereut, Gottes Plan vorauszueilen und zu versuchen, zu früh zum Thron zu gelangen. Und Dr. Martin Lloyd-Jones, ein englischer Bibellehrer, pflegte zu sagen: Es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er bereit ist. Es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er bereit ist. In Hebräer 6, Vers 12 heißt es: Denn durch Glauben und Geduld ererben wir die Verheißungen. Und was ist die beste Art der Geduld? Trübsal. So sagt uns das Wort Gottes. Jakobus lehrt uns diesbezüglich: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt, die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangle. Also wenn man in Nöte hineinkommt, wenn man in Anfechtung oder gar in Trübsale hineinkommt, wo man auch geistlich angefochten ist, erachtet es für lauter Freude. Da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wird, es muss sich unser Glaube bewähren und unser Glaube muss an Gott festhalten. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt. Gott wird uns weiterbringen zu entsprechender Zeit und er wird es belohnen. Josef brauchte in dieser Zeit der Trübsal und Anfechtung viel Geduld und auch viel Glauben. Denn er konnte letztendlich nur in Geduld darauf vertrauen, dass Gott auch das erfüllen wird, was er ihm bereits im Traum gezeigt hatte. Ähnlich wie wir heute unser Vertrauen auf Gottes Wort und auf seine Verheißungen setzen. Psalm 105 sagt in Vers 19: Josef war im Gefängnis so lange gefangen, bis zur Zeit, dass sein Wort, also die Zusage Gottes, eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Es musste also eine Läuterung stattfinden. Ja, es mag ganz nett sein, Gottes Kind zu sein. und sich letztendlich doch nicht an sein Wort und seine Verheißungen zu klammern. Alles nur so oberflächlich zu nehmen, ja, nicht so in die Tiefe zu gehen und nicht so in Situationen ganz bestimmt an dem Wort festzuhalten, das mag ganz nett sein, auf diese Weise Gottes Kind zu sein. Doch es ist etwas anderes, wenn man mit Gottes Wort seinen Zusagen und seinen Verheißungen buchstäblich lebt. Man wird sich selbst viel mehr prüfen und hinterfragen, ob man in der rechten Art und Weise zu Gott steht. Erst am Freitag war ich hier im Untergeschoss und habe ich begonnen, die Garnituren vollends fertig zu machen, die Schrauben anzuziehen und noch ein paar Sachen hinzuschrauben. Da hatte ich gesehen, dass an einer Garnitur so eine ganz kleine Mutter fehlt von dem Metallgestell. Und eigentlich wollte ich den Bank schon auf die Seite stellen oder den Tisch. Und ich wollte ja eigentlich mit der Arbeit zunächst fertig werden und dachte, das ist jetzt aber blöd. Ich will jetzt nicht extra weggehen und so eine Mutter irgendwo holen. Und da suchte ich einfach mal in den Schraubenschachteln, die unten sind im Durcheinander von Restschrauben. Doch ich dachte, so eine kleine Mutter, die finde ich da nicht, brauche ich eigentlich gar nicht suchen. Doch da kam mir das Wort Gottes in den Sinn, das man eigentlich jederzeit parat hat. Aber irgendwie war mir das da präsent. Suchet, so werdet ihr finden. Da habe ich gedacht, ja, Herr, ich suche. Eigentlich dachte ich, es wird vergebliche Zeit sein, weil ich schaue da in den Schachteln rum und finde nichts. Doch was geschah? Kurz darauf fand ich tatsächlich solch eine ganz kleine Mutter. Wahrscheinlich war es die einzige in der ganzen Schraubenschachtel. Vielleicht im ganzen Karton. Doch ich hatte mich gefreut, dass ich erkennen konnte, Gott hat jetzt seine Verheißung erfüllt. Ich habe sie auch gar nicht jetzt unbedingt haben wollen, aber es war einfach schön, das zu sehen. Man bekommt diesen Satz in den Sinn, suche, so wirst du finden, und kurz darauf findest du eine ganz kleine Mutter, die man wahrscheinlich sonst kaum gefunden hätte. Es hat mich gefreut. Wie wunderbar ist es, den lebendigen Gott auch in solch ganz kleinen Dingen zu erleben. Und für uns ist es deshalb wichtig, mit Gott durch den Tag zu gehen. Es ist für uns wichtig, aufmerksam zu sein, was Gott uns zeigen will. Es ist wichtig, aufmerksam in der Verbindung des Herrn und seines Wortes zu stehen und so durch den Tag zu gehen. Wenn wir jedoch nichts von Gott erwarten und sagen, da ist für Gott jetzt gar nicht mit dem Boot und das kann der jetzt eh nicht machen und das probieren wir jetzt halt selber, dann werden wir auch nichts mit ihm erleben. Dann können wir auch nichts berichten. Was soll man dann sagen, was Gott getan hat? Ja, vielleicht bringen wir die Dinge dann irgendwann mal selbst zustande. Aber wenn wir konkret mit Gott und seinem Wort leben, mit seiner Leitung, dann werden wir sehen, wie er so vieles lenkt und leitet. Und er möchte unser Herz, er möchte unser Vertrauen, und dann kann er auch etwas tun. Nun, auch Josef musste auf die Erfüllung von Gottes Zusage warten. Er sah ja in seinem Traum damals noch, als er bei seinen Brüdern im Lande Kanaan war, die Garben auf dem Felde. Und seine Garbe richtete sich auf und alle die anderen Garben, die warfen sich vor ihm nieder oder vor seiner Garbe. Und er sah sogar im Traum, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich vor ihm verneigten. Und darin haben natürlich seine Familie oder seine Brüder sich darin gesehen und auch sein Vater und seine Mutter. Und Josef musste sich jetzt Gedanken machen, was wollte mir Gott damit sagen? Was soll sich darin erfüllen? Und so kommen wir zum dritten Punkt. Der erste war, Gott ist immer da. Zweitens, Gott kommt zum Ziel. Und drittens, Gottes Führung aus Erniedrigung zur Erhöhung. Gottes Führung aus Erniedrigung zur Erhöhung. Gott hatte den Josef im Gefängnis nicht vergessen. In Kapitel 39, Vers 21 lesen wir, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und dieser Kerkermeister, das war sicher ein rauer Kerl, ein brutaler Typ, so wie man das so sich vorstellen kann, so ein hartgesotteter Bursche, um die Gefangenen zu betreuen. Und der merkte bald, dass mit diesem einen Gefangenen, mit diesem Josef, etwas anders als mit den anderen war. Andere, die haben sich vielleicht mit Händen und Füßen gewehrt, haben herumgeschrien und haben gespottet. Doch von Josef war nichts Böses zu hören. Er hat alles geduldig ertragen. Vielleicht ähnlich wie bei dem rumänischen Christen, von dem ich gelesen habe, der im Jahr 1993 unschuldig in deutscher Untersuchungshaft war. Und durch dessen Verhalten im Gefängnis kam ein anderer rumänischer Strafgefangener im deutschen Gefängnis zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Natürlich spielte auch die Bibel dabei eine Rolle, heißt es in dem Bericht. Aber auch durch das stille Zeugnis dieses Christen, der unschuldig in Untersuchungshaft war, das spielte eine große Rolle, dass dieser andere Rumäne zum Glauben kam. Während die anderen Häftlinge schimpften, fluchten und immer negativ eingestellt waren, bildete dieser Christ eine wahre Ausnahme. Er war ruhig, er war gelassen und was er sagte, beruhigte diesen Strafgefangenen. Zuerst waren es nicht nur seine Worte, sondern auch sein Wesen, seine Art und die gar nicht in das Umfeld dieser Häftlinge passte, Vielleicht meinen wir es manches Mal nicht. Doch wenn wir sagen, wir glauben an den Herrn Jesus, dann werden wir beobachtet. Und öfters mehr, als das wir denken. Und unser Verhalten, das spricht manches Mal mehr als 1000 Bände. Oder mehr als viele kluge Worte. Ähnlich mag es bei Josef gewesen sein. In Vers 22 lesen wir, und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, das besorgte dieser, also Josef. Vers 23, und der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das er in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er unternahm. Der Kerkermeister, der bekam zu Josef absolutes Vertrauen. Und Josef wurde für ihn und auch für die Strafgefangenen ein echter Segensbringer dort im Untergrund. Vorher kam der Segen Gottes sichtbar auf das Haus Potiphars, wo Josef gedient hatte. Nun aber hatte sich der Segen ins Gefängnis und in den Bereich des Kerkermeisters verlagert. Überall da, wo Josef war, gab es Segen. Und wer es mit Josef zu tun hatte, der konnte sich tatsächlich glücklich preisen. Etwas Besseres als Josef bei sich zu haben, das konnte einem nicht passieren. Weder einem Regierungsbeamten, noch einem Gefängniswärter oder später einem Regenten wie Pharao und seinem ganzen Land. Es konnte Ägypten nichts Besseres passieren. Fragen uns, ist es nicht auch so mit Jesus? Kann jemandem etwas Besseres passieren, als den Herrn Jesus bei sich zu haben? Nein, etwas Besseres kann es nicht geben. Etwas Besseres und Größeres kann einem nicht widerfahren. Denn Jesus ist für dich und für mich der wahre Segensbringer. Heute, hier und jetzt und in Ewigkeit. Denn durch ihn sind wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet, nach Epheser 1, Vers 3. Jesus ist dein und mein wahrer Segensbringer. Und auch ich und du, wir können durch ihn ein Segen für andere Menschen sein. Wer in der rechten Demut, im Glauben und im Gehorsam mit dem Herrn Jesus wandelt, der wird erleben, dass Segnungen aus seinem Leben hervorgehen. Nun, Josef war demütig und Gott war mit ihm. Gott hatte es zugelassen, dass Josef erniedrigt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde. Doch Gott führt ihn auch zu rechter Zeit wieder heraus, um ihn entsprechend zu erhöhen. Natürlich geht alles viel länger, als wir das vielleicht erwarten würden. Oder es ging sicherlich auch länger, als wir es Josef erwartet hätte. Vielleicht dachte Josef, ja gut, ich kann mal eine Zeit hier im Kerker sein, vielleicht komme ich nach ein, zwei Monaten wieder heraus. Das ist halt eine kleine Lehrzeit hier im Gefängnis. Doch die Zeiträume Gottes, die sind oftmals viel länger und größer, als wir das erwarten oder erhoffen würden. Denn Josef war insgesamt über 2 Jahre im Gefängnis. Welch eine lange Zeit. Und wir müssen auch sehen, auch für unser persönliches Glaubensleben. Unser Glaubensleben und Phasen unseres Glaubenslebens, die sind allgemein ziemlich langfristig angelegt. Und oftmals sind wir jedoch mit unserem Ungehorsam und mit unseren persönlichen Sünden selbst daran beteiligt, wie die Weichen manchmal auf längere Zeiträume gestellt werden. Wir sind mitbeteiligt. Wir können nicht sagen, ja, Gott hat mich einfach so geführt. Ja, Gott hat den Überblick und er hat die Kontrolle über alles und er wird uns letztendlich ans Ziel bringen. Aber wir sind selber mitverantwortlich, wie sich manches verhält in unserem Leben und welche Dinge wir mitmachen. Denn mit Ungehorsamen und Stolzen kann Gott wenig anfangen. Aber den Demütigen, denen, die ihm gehorchen, die ihn lieben, die seine Gebote tun, die erfahren auch seine Gnade. Und die kann er auch wirklich entsprechend führen und leiten. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Doch andererseits ist es wiederum so, Gott vergisst die Seinen nie. Er vergisst die Seinen nie. So kommen eines Tages 2 schuldige Männer ins Gefängnis zu Josef. Da hat Josef vielleicht schon nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch was tun würde. Aber der eine war der Mundschenk des Pharao und der andere war der oberste Bäcker des Pharao. 2 hochkarätige Leute. Das waren schon hochqualifizierte Leute auch. Der oberste Bäcker, der muss was drauf gehabt haben, um dem Pharao sein Gebäck herzustellen. Der Mundschenk auch, hohe Verantwortung, der Mundschenk. Die Arbeit des Mundschenk war es, letztendlich den Pharao zu beschützen, das war fast wie ein Leibwächter, indem er den Wein und die Getränke des Königs zubereitete und ihn auch somit vor einer Vergiftung bewahrte. Wahrscheinlich musste er erst selber davon kosten. Und da der Mundschenk in der unmittelbaren Nähe des Pharao diente, war er natürlich ein mächtiger und vertrauenswürdiger Mann und hatte somit auch einen gewissen Zugang zum Ohr des Pharaos. Und Gott brachte jetzt diese beiden Männer ins Gefängnis hinein in Josefs Leben, mitten in diese Tiefe, um letztendlich Josef aus dem Kerker herauszuholen. Und um ihm die Erhöhung zukommen zu lassen, welche Gott für ihn vorgesehen hatte. Diese beiden Männer, die waren schon einige Zeit im Gefängnis, das heißt längere Zeit in unserem Text, und sie waren dann auch unter Josefs Aufsicht. Josef durfte die Aufsicht führen, unter dem Kerkermeister. Doch als Josef mit ihnen eine gewisse Beziehung hatte und früh morgens zu ihnen kam, da waren beide dermaßen verdrossen, heißt es in unserem Text. Man kann auch sagen, entmutigt. Und Josef fragt sie in Vers 7b, Kapitel 40, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Ihr seid doch sonst nicht so verfinstert. In Vers 8 lesen wir dann, sie antworteten ihm, uns hat geträumt. Und nun ist kein Ausleger da. Doch Josef sprach zu ihnen, kommen nicht die Auslegungen von Gott? Erzählt mir's doch. Vers 9, da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir. Und an dem Weinstock waren 3 Schosse. Und er grünte und blühte und seine Trauben wurden reif. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand. Vers 12, und Josef sprach zu ihm, dies ist die Bedeutung. Die 3 Schosse sind 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, dass du dem Pharao den Becher reichest, wie du früher zu tun pflegtest, da du noch sein Mundschenk warst. Josef konnte es also auslegen, die Träume, die Gott diesen beiden Männern gegeben hatte. Doch an dieser Stelle sehen wir jetzt auch, dass Josef jetzt auch diese Gelegenheit ergreift, vielleicht nicht mehr ganz im Glauben stand und sich jetzt an diesen Strohhalm klammerte, an den Mundschenk, als Josef wusste, dieser Mann, der wird wieder bei Pharao sein und wird ihn wieder bedienen. Und jetzt handelt Josef mehr oder weniger im Unglauben in Vers 14 und sagt zu dem Mundschenk: Du Mundschenk, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so tue Barmherzigkeit an mir und empfiehl mich dem Pharao, dass er mich aus diesem Hause entlasse. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer gestohlen worden und habe auch hier gar nichts getan, wofür man mich einzusperren brauchte. In Josefs Leben, da finden wir nur zwei Stellen, wo er selbst etwas in die Hand nehmen und Gott vorauseilen wollte. Und eine Sache war diese, dass er sich jetzt an den Mundschenk geklammert hatte und dass dieser eine Empfehlung an den Pharao weitergeben sollte. Doch Gottes Zeit, die war noch nicht gekommen. Denn es ist mit dem Mundschenk genauso gekommen, wie es Josef vorausgesagt hatte. Doch der Mundschenk, wisst ihr, was mit dem war? Der hatte bald nicht mehr an einen Josef gedacht. Der hat den Josef bald vergessen und er dachte überhaupt nicht mehr an ihn. Er war ja jetzt wieder in seiner Position und der Josef, ja, der konnte im Gefängnis weiter darben. Aber als auch der oberste Bäcker Josefs Auslegung hörte, sprach er zu Josef in Vers 16: Siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe auf meinem Kopf. Und im obersten Korb war allerlei Backwerk für den Pharao. Und die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Haupte war. Da antwortete Josef und sprach: Dies ist die Bedeutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich hinrichten und ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es begab sich am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschinken und des obersten und aller seiner Knechten erhob. Und den obersten Mundschenken setzte er wieder ein in sein Schenkamt, dass er dem Pharao den Becher in die Hand geben durfte, aber den obersten Bäcker ließ er hängen, wie Josef ihnen gedeutet hatte. Scheinbar war das in Ägypten damals so, dass die Leute enthauptet wurden und dann wurde ihr Leib aufgehängt und durfte von den Vögeln zerfleischt werden. Aber genau das, was Josef gesagt hatte, das hatte sich erfüllt. Der Traum war ganz korrekt in Wahrheit gedeutet. Und Josef, der war versucht, seine Hoffnung auf den Mundschenk zu setzen. Doch Gottes Zeit, die war noch nicht da. Und Josef brauchte viel Geduld. Und vielleicht dachte er inzwischen, wohl hat mich Gott doch vergessen. Denn in Kapitel 41 lesen wir dann in Vers 1, Es begab sich aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum und dann wurde wieder Josef aufgesucht. Da kommen wir das nächste Mal drauf zu sprechen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ganz genau dann, wenn Gott die Zeit dafür bereitet hat, dann sollte auch der Traum des Pharao dazu dienen, um Josef zu befreien und ihn letztendlich zu erhöhen. Wir haben uns 3 Punkte angeschaut. Gott ist immer da. Zweitens, Gott kommt zum Ziel. Und drittens, Gottes Führung aus der Erniedrigung in die Erhöhung. Und ich möchte euch zum Abschluss sagen, wenn wir auch manches Mal von Gott nicht viel sehen oder erkennen, so dürfen wir wissen, dass Gott dennoch da ist und uns führt. Und wir dürfen es wissen, dass er mit jedem seiner Kinder zum Ziel kommt. Und wir dürfen uns daran festhalten, Gott führt aus wahrer Erniedrigung auch in wahre Erhöhung. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben dürfen. Und danke, dass wir auch aus dem Leben Josefs lernen durften oder dürfen, Wir möchten dir danken, dass du uns so vieles auch darin zeigst. Und wie du, Herr, auch mit Josef gehandelt hast und wie du, Herr, deinen Plan zur Ausführung gebracht hast und dein Plan so wunderbar, herrlich und groß ist. Herr, wie du alle Dinge im Blickfeld hast, wie du alles unter Kontrolle hast, das ist für uns eine große Freude und auch ein großer Trost. Und da möchten wir dir danken, Herr, dass du auch jeden Einzelnen von uns siehst, dass du jeden von uns siehst, in welcher Lage er drinsteht, in welchem Umfeld er drinsteht, in welchen persönlichen Nöten und Freuden jeder persönlich steht. Wir möchten dir danken, Herr, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du, Herr, mit uns weiterkommen möchtest. Und eines ist sicher, dass du mit uns zum Ziel kommen wirst, mit jedem, den du durch dein kostbares Blut erkauft und erlöst hast. Dafür preisen wir dich und danken dir, dass du auch, Herr, die kommende Woche vorbereitest, Herr, dass wir dich erkennen dürfen auf unseren Wegen und wir, Herr, uns festhalten in deiner Hand. Danken dir, dass wir einen so wunderbaren himmlischen Vater haben dürfen, dass wir dich, Herr Jesus, an der Seite haben dürfen durch den Heiligen Geist. Danke für deine Tröstungen, danke für deinen Beistand, danke für deine ewige Liebe. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.